Herzlich willkommen zur Episode 104. Heute haben wir das Buch Gemeinsam denken, wirksam verändern, organisationaler Diskurs als Schlüssel zum Change vor uns liegen. Und ich freue mich riesig. Es ist ein wirklich intensives und spannendes Buch, das ich jetzt mit der Claudia Lutschewitz bespreche, was wir da uns rausgezogen haben und welche Erkenntnisse für uns da bedeutend und entscheidend sind. Hallo Claudia, ich grüße dich.
Hallo Angela, vielen herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast und Gratulation zur 104. Folge. Wow, du bist fleißig, ihr seid fleißig, super.
Ja, genau. Und du hast mir dieses Buch ja vorgeschlagen. Wir haben ja auch schon gemeinsam hier mehrere Bücher besprochen. Du bist ja selber, hast ja tollen Podcast, Servant Politics, sehr zu empfehlen an der Stelle. Und hast mir erzählt, vielleicht kannst du da auch kurz was dazu sagen, dass du die Autorin, die Stefanie Borgert, kennengelernt hast, auch in deinem eigenen Podcast. Und dass du ihre Bücher liebst und schätzt. Die Stefanie hat ja mehrere schon geschrieben. Kommen wir zwischendurch sicher auch noch zum Reden. Erzähl mal kurz, warum hast du mir das Buch vorgeschlagen und warum, du hast schon von Inspiration gesprochen, bist du so begeistert von dem Buch?
Ja, wie fange ich jetzt am besten an? Also Stefanie ist ein Mensch, der mich als Mensch begeistert. Sie ist sehr sympathisch, sie ist interessant, sie versteht es gut zu schreiben und ich lese deswegen ihre Bücher so gern, weil ich ihre Sprache mag. Also es ist für mich leicht verständlich, gut aufgebaut, kurze Sätze. Also es ist, ich kann in ihre Bücher schnell eintauchen. Und was ich auch wunderbar finde an ihren Büchern ist, dass sie immer mit tollen Illustratoren zusammenarbeitet. Das gefällt mir einfach. Und ja, deswegen schätze ich einfach das, was sie schreibt. Und als Mensch schätze ich sie deswegen, weil sie für mich ehrlich und authentisch wirkt. Und sie ist ja Komplexitätsforscherin. Und dieses komplexitäre Verstehen oder nachvollziehen können, will ich es jetzt mal nennen, das versuche ich bei mir immer noch so ein bisschen zu implementieren. Und deswegen bin ich so ein bisschen so auf ihrer Spur gewesen. Ihr allererstes Buch, was ich von ihr gelesen habe, das heißt Unkompliziert.
Mhm, weil ich da auch.
Ja, und hat es dir auch gut gefallen, oder?
Wie bist du da?
Ja. Also, ja, und der Unterschied zwischen kompliziert und komplex, also ich bin auch als Dozentin tätig und ich spreche gern mit den Studierenden drüber, was der Unterschied ist, und das wurde mir durch dieses Buch sehr deutlich und auch in ihrem neuen Buch, was wir jetzt heute besprechen, wurde mir das nochmal verdeutlichter, was die Unterschiede sind, wie wichtig komplexes Denken auch ist. Und ja, du hast den Podcast schon angesprochen, das war was ganz anderes, den Kontext, den ich da hatte mit ihr. Da ging es um Antisemitismus. Also es ist auch ein Podcast, der sich sehr lohnt, weil sie sehr reflektiert auch auf den Antisemitismus schaut und eben die Geschichte ihres Großvaters so ein bisschen aufarbeitet. Und ja, das war, also da sieht man auch wieder dieses systemische Denken, komplexe Denken, zieht sich einfach durch viele Bereiche. Auch nicht nur in der Organisation, sondern eben auch bei uns Menschen, in der Geschichte. Und ja, das ist, sie ist eben auch ein komplexer Mensch, kann man so sagen.
Ja, ich würde mal sagen, alle Menschen sind komplex.
Unbedingt, ja.
Insofern passt es gut. In dem Buch, also ich war sehr gespannt, ich muss nur eine kleine kritische Anmerkung machen, der Untertitel ist so sperrig für mich, also ich komme mit dem organisationaler Diskurs, ich habe es jetzt extra mehrmals geübt, dass ich es aussprechen kann. Entschuldige Stefanie an die Autorin. Der Inhalt, den finde ich wirklich, wirklich spannend und wichtig, weil wenn man es jetzt mal ganz kurz in meinen einfachen Worten gesagt ausdrückt, was ich über das Buch für mich nochmal viel, viel besser verstanden ist, dass all dieses, jeder redet von Change Management und wir müssen uns verändern im Unternehmen. Ich habe ja auch hier viele Bücher schon zu dem Thema besprochen. Und trotzdem merken wir immer wieder, oder ich bin ja auch in Kanzleien unterwegs, wo es um Veränderungen geht, habe ich immer wieder das Gefühl, ja, das ist am Anfang immer so eine begeisternde Motivationsblase, dann gibt's einen Kickoff und alle schreien Hurra und jetzt geht's vorwärts. Und irgendwie, wenn man dann so ein Jahr später wieder reinhört in die Kanzlei und was habt ihr umgesetzt? Alles wie immer so ungefähr. Und das Buch bietet einfach den Erklärungsansatz und auch die Lösung dazu, wie du, wenn du eine Veränderung wirklich willst, und da kommen wir gleich drauf, denke ich, zu sprechen, was wirklich an der Stelle bedeutet, wenn du eine Veränderung wirklich bewirken willst, wie du in deinem Unternehmen mit deinen Mitarbeitern in einem System damit umgehst, damit es wirksam wird.
dieses tatsächlich an, oder miteinander an etwas zu arbeiten. Und zwar am System, um im System was ändern zu können.
Ja, sehr schön. Und interessanterweise, ich komme gerade von einer zweiwöchigen Delfinet-Tour zurück und da haben wir uns um Gruppendynamik und Team damit dem Thema auseinandergesetzt. Und da sind einfach so ein paar Sachen, also ich hatte das im Vorfeld ja schon gelesen und so ein paar Sachen sind mir da eben auch nochmal klar geworden. Sie schreibt irgendwo auch, was ist eigentlich das mit Besprechungen und hört ihr euch eigentlich wirklich zu oder redet immer nur einer? Und da ist mir dann der Satz dazu eingefallen, ja, man kann sich ja mal immer grundsätzlich überlegen, ist das, was wir machen, hier eine Beschallung oder eine Besprechung? Und meistens ist es eine Beschallung. Das war schon mal so ein erstes Highlight, das ich dann auch so als kleines Blink mitgenommen habe aus dem Buch.
Ja, es gibt, sie sieht ihr Buch ja selber als eine Art Impuls- und Anregungsbuch, so habe ich sie am Anfang verstanden. Und als solches darf man es auch wirklich verstehen. Es erklärt vieles, finde ich, in den Grundzügen. Es steigt auch an manchen Punkten etwas tiefer ein, aber es ist dennoch nichts, wo man sagen kann, es ist jetzt wirklich von vorne bis hinten etwas, wo du diese Veränderungen, die du vielleicht anstoßen willst in deinem Team, in der Organisation, in einem größeren System, wo du dieses Buch als Begleitbuch nehmen kannst. Das nicht, sondern es ist tatsächlich, so habe ich es zumindest auch verstanden, ein Buch, das erstmal dazu einladen will, drüber nachzudenken. Dass man gemeinsam ins Denken kommt. Und als solches habe ich dieses Buch auch tatsächlich gelesen. Ich habe es nicht in einem durchlesen können, sondern ich habe es in Etappen gelesen und ich habe es dann auf die Seite gelegt und bin dann ins Denken gekommen. Und ich habe vieles, was sie so aufgeführt hat, weil sie spricht ja auch, sie hat den Hirnforscher Gerhard Roth hat sie mit drin, sie hat Habermas drin, sie hat David Bohm drin, sie, klar, Michel Foucault. Also sie hat viele Philosophen auch mit drin und da musste ich vieles auch erstmal nachschlagen und vielleicht auch erstmal verstehen, was hat der oder die überhaupt so tief auch mal geschrieben, was waren vielleicht so Kernaussagen und dann bin ich im Buch weitergegangen bei ihr. Ich denke, man muss es nicht tun, es war halt meine Vorgehensweise, wie ich es getan habe und ich habe das Buch jetzt zweimal schon durchgelesen und ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn eine Organisation wirklich, wirklich Veränderung möchte und Veränderung heißt Arbeit, ja, gemeinsame Arbeit. Dann ist dieses Buch ein, finde ich, ein essentielles Einstiegswerk, was die Führungskräfte, aber auch die Teams lesen sollten, um eben eine Veränderung anstoßen zu können, damit sie etwas ja verändern können. Also deswegen, also für mich wäre es ein Muss.
Ja, sehe ich auch so. Und um es vielleicht dann für die Hörerinnen und Hörer hier nochmal kurz zu umreißen, wie ist das Buch aufgebaut? Weil dann erklärt sich das nämlich nochmal so schön, warum sehen wir das so als eine elementare Pflichtlektüre für Veränderungen. Es gibt zwei Teile und der erste Teil ist eben mal dieses Grundlagenwissen, wie funktionieren Unternehmen im Sinne eines Systems. Und sie räumt mit einigen Mythen auf. Da will ich gleich mit dir drüber reden. Wir verwechseln sehr oft, oder so mir geht es auch, dass natürlich, wenn wir uns als Menschen, als Einzelne miteinander unterhalten, dann kann man wunderbar Sender-Empfänger-Modell hernehmen und sich überlegen, was ist Auslöser, was ist Wirkung und so weiter. Aber sobald wir uns in einem System, in einer Organisation befinden, gibt es andere Mechanismen. Die muss man kennen, die muss man verstehen, damit man in ein anderes Handeln kommt. So, und das beschreibt sie eben super in diesem ersten Teil. Ganz viele tolle Erklärungsansätze. Und im zweiten kommt dann eben der Lösungsvorschlag, sie nennt es RIDA, der RIDA Loop, wo sie eben ein Angebot macht oder eine Erklärung, wie man jetzt in diesen organisationalen Diskurs kommt, der eben dazu führt, dass wir tiefer über unseren Unternehmen und über unser Miteinander nachdenken und dann auch wirklich zu einer Veränderung kommen. Und da finde ich erst super schön. Warst du das nicht auch einmal mit den Ameisen bei einem
Doch.
anderen Buch? Schon,
Ja,
gell,
das hatte
Claudia?
ich. Ja, bei Martin Permantier, der hat auch die Ameise bei sich drin. Ja, das stimmt.
Ja,
Haltung, ne?
genau,
Ja.
wusste ich doch. Und sie fängt auch mit den Ameisen an. Und es ist schön, das zieht sich nämlich das ganze Buch durch, auch mit den Illustrationen. Das ist sehr zauberhaft gemacht. Und erklärt auch nochmal, hey, es geht nicht um den Einzelnen. Und das Zweite, was ich auch liebe in solchen Büchern, ist, sie hat eben immer so kleine Kästen drin, wo nochmal das Wichtigste herausgehoben wird. Sie hat zu jedem Kapitel hinten ein Kurzzusammenfassung, was sind die entscheidenden Inhalte. Und das hat es mir auch so leicht gemacht, so wie du sagst, ne? Man kann dieses Buch jetzt nicht durchlesen und dann hat man alles im Kopf parat, sondern wirklich dieses, ich lese mal ein Kapitel, dann lege ich es wieder weg und bevor ich ins nächste Kapitel einsteige, gehe ich einfach nochmal auf diese kleinen Highlights vom Vorkapitel, dann habe ich den Denkanschluss fürs nächste wieder und komme leichter rein. Das finde ich so gelungen, dann beim Lesen und sich selber die Inhalte erarbeiten, schätze ich sehr, also auch dafür lohnt sich's dann mit diesem Buch Denkarbeit zu betreiben.
Ja, wie du schon erwähnt hast, sie stellt ja auch verschiedene Modelle vor, also gerade bei der Kommunikation. Also sie geht natürlich auf dieses Sender-Empfänger-Modell ein, ganz kurz, und sagt halt, dass es auch schon sehr, sehr alt ist. Ich glaube, es kommt aus den 40er Jahren oder irgendwie sowas. Und sie spricht dann auch Schulz von Thun an und die anderen Modelle, die es gibt. Aber sie geht eben oder hat ihren Fokus eben zum Beispiel auf Watzlawick oder Luhmann, wo sie sagt, das sind eben auch Modelle, die gerade im systemischen Bereich oder im organisationalen Bereich zu beachten sind, weil sie die Umwelt mit einbeschließen, das Umfeld mit reinnehmen und es eben nie nur zwischen dir und mir Ping-Pong, sondern es ist immer dieses, wie heißt es so schön im systemischen, Verhältnisse machen das Verhalten oder formen das Verhalten, und dass sie sagt, es ist immer die Umwelt, das Umfeld, was eben noch mit dazugehört, und das ist eben bei diesen Modellen eher gewährt als jetzt zum Beispiel, wenn wir dieses reine Sender-Empfänger-Modell uns anschauen. Ja, also es waren schon so Aha-Momente, wie du auch sagst. Und dann liest man ein Kapitel und dann liest man nochmal nach, was ist nochmal genau dieses Sender-Empfänger-Modell? Wo kommt es her? Was will es überhaupt sagen? Ja, oder auch Schulz von Thun, dass man das nochmal anguckt. Alles ja an seinem Platz, an seinem Ort, auch zu seiner Richtigkeit. Aber dass man dann auch schaut, was ist denn Konstruktivismus? Also für was steht denn Watzlawick oder dieses systemische Denken von Luhmann? Wobei ich bei Stefanie schon meine, so rausgelesen zu haben, dass sie so kein Luhmann-Anhänger oder Fan ist, wie so viele ja so sind, vielleicht auch in der LinkedIn-Blase, in der ich mich so ein bisschen bewege, sind viele Luhmann-Fans. Und da habe ich immer so das Problem, die kann ich nicht immer so gut gleich auf Anhieb verstehen. Und bei mir ist es manchmal so, wenn ich nicht auf Anhieb etwas verstehe, dann gut, dann lese ich es ein zweites Mal, ich lese auch nach. Wie heißt es so schön, Neudeutsch, ich google, ja, oder gucke in einem Buch oder sowas. Aber bis zu einem gewissen Grad macht es mir, manchmal hat man vielleicht nicht so die Zeit oder so, dann macht es nicht so die Freude. Und bei Stefanie ist es so, ich verstehe sie. Oder sagen wir mal so, ich kann es nachvollziehen, verstehen. Ich glaube, jetzt würde sie wahrscheinlich, wenn sie das jetzt hören würde, würde sie grinsen. Hast du mich wirklich verstanden? Ja gut, sagen wir mal so, ich kann es eher nachvollziehen und ich meine, etwas verstanden zu haben. So würde ich es vielleicht formulieren. Es ist sauberer, wenn ich so sage. Ja.
Ja, genau. Und mir ist es auch gegangen oder mir geht es auch so wie du. Wie dir, also ich habe ja auch beim The Real Book of Work zum Beispiel, was ich ja vor einer anderen Episode besprochen habe, ich komme ja immer wieder mit diesem systemischen Denken, also Luhmann und Co., dann über diese Bücher in Kontakt. Es ist eine Welt, die sich mir nicht wirklich erschließt. Also es ist einfach so, weil ich zu wenig, ich bin damit nicht aufgewachsen, vielleicht liegt es da dran. Und ich tue mich immer schwer, wenn es in diese organisationale Denke geht, da wirklich für mich zu sagen, ich kapiere das so, dass ich es für mich umsetzen, anwenden kann. Und auch in dem Buch, muss ich für mich sagen, hatte ich wieder anstrengende Momente, aber es ist ja in Ordnung. Also es ist ja solche Bücher müssen ja nicht leichte Lektüre sein, finde ich, sondern im Gegenteil, je anspruchsvoller es ist, bei mir ist es zumindest so, desto mehr streng ich mich ja auch an, um es dann zu verstehen. Und da hat sie dann immer einige Erklärangebote, wo ich dann wirklich mal gesagt habe, ja, das ist jetzt mal interessant für mich. Ganz einfach, ne? Wenn wir bei diesem Sender-Empfänger-Modell bleiben, bin ich ein totaler Fan davon. Wenn wir aber auf eine Organisation, auf ein Unternehmen, eine Kanzlei mit diesem Modell gucken, was passiert dann? Wir glauben als Führungskräfte, naja, ich muss ja nur den richtigen Hebel drücken, damit ich beim Empfänger die Botschaft so platziere, damit er sie versteht und dann verändert sich der andere und zack, haben wir unser Change. Das geht eben nicht, weil es eben im Hintergrund, wie du sagst, eben Umweltbedingungen gibt, die auch noch auf sowohl Sender und Empfänger einwirken. Und wenn ich die ausblende, funktioniert mein Gedankenansatz nicht. Und so ganz einfach mal Beispiel. Ich als Chefin möchte, dass meine Mitarbeiter mehr digital arbeiten. Ne? Kämpfen ja alle damit. So, jetzt mache ich das nach Sender-Empfänger-Modell perfekt. Ich überlege mir meine Botschaft und überlege mir, wie tickt der andere, damit die Botschaft da ankommt und, und. Wenn aber im Hintergrund die anderen Kollegen oder vielleicht zu Hause ein Mann oder eine Frau sitzt, die sagt, was willst du mit dem Blödsinn? Das braucht doch kein Mensch. Und also da passiert so viel einfach drumherum und das haben wir dann nicht im Blick und dann wundern wir uns und dann, und das erklärt sie auch super, kommt unser Schluss, aha, der Mensch funktioniert nicht auf meinen Hebel, dann liegt's an dem. Also
Und dann
das
muss ich
ist.
ihn einfach wieder heil machen. Ich muss ihn
Ja,
wieder heil
genau.
machen. Ja.
Dann muss ich den
Ja.
Hebel halt nochmal schärfen oder so. Also dann wird der Mensch als Person verantwortlich gemacht für sein geglaubtes Fehlverhalten und nicht das System. Und da bringt sie so viele gute Beispiele, auch die nachvollziehbar sind, wo man dann mal versteht, ja, diese Wirk-Wirk-Hebel-Theorie ist nicht anwendbar auf Unternehmen im direkten Jahr, möglicherweise gibt es auch noch so ein paar Sachen, wo man stolpern kann. Aber im System muss man ganz anders rangehen.
Das hat sie auch, finde ich, wunderbar in ihrer Einstiegsgeschichte vom Buch beschrieben, wie sie zum systemischen Denken gekommen ist. Und da erzählt sie am Anfang ja auch ein Beispiel, als sie als IT-Beraterin noch tätig war in einem größeren Unternehmen. Und auch ihre Beispiele, die sie im Buch immer wieder so bringt, so aus Organisationen oder diese Geschichten mit der Ameise, die Parallelen, die sie häufig dann zieht, wie ein Ameisenvolk auch lebt, ja, in ihrem großen Konstrukt, was sie so bauen, das macht es auch kurzweilig. Du kriegst dadurch A Beispiele, wo du merkst, ah, okay, das habe ich jetzt verstanden, oder sagen wir mal, das ist jetzt ein Beispiel, womit ich es eher nachvollziehen kann. Und mit dem Bezug zur Ameise, dass man eben auch sieht, okay, ja klar, Ameise ist, die einzelne Ameise kann recht wenig bewirken, es ist das Kollektiv, was eben da zusammen dieses Denken, diese gemeinsame Intelligenz, die eben etwas bewirkt. Und du hast recht, du hast gesagt, das Buch wäre anstrengend zu lesen und du hättest vielleicht manchmal nicht so den Zugang zum Systemischen bei dir jetzt so wahrgenommen oder merkst für dich vielleicht so, dass du nicht ganz so auf dieser Spur bist. Dem könnte ich mich so auch anschließen. Also ich habe es noch nicht so verinnerlicht, aber ich denke, ja, das Buch ist streckenweise anstrengend, ja, aber auch Veränderung ist anstrengend. Das heißt, wir dürfen, wenn wir wirklich etwas verändern wollen, dann müssen wir einfach unsere grauen Zellen auch anstrengen. Das heißt, wir müssen nicht nur Denkmuster ändern, die wir haben, die du auch angesprochen hast, sondern wir müssen tatsächlich in den Diskurs gehen. Und der Diskurs ist halt kein Friede, Freude, Eierkuchen oder einfach so Eidi-Deidi, wir plappern jetzt mal auf so fröhlich vor uns hin, sondern es ist schon Denken, Reden und vielleicht auch mal eine kurze Pause machen, also Stille einfach auch mal, dass sich etwas weiterentwickeln kann. Und ich glaube, deswegen ist es auch so gut, dass wir, du und ich, jetzt auch dieses Buch in Etappen gelesen haben, weil es einfach etwas sacken lassen und dann tiefer ins Denken einzusteigen, um vielleicht auch eher wieder ins Verstehen zu kommen oder ins Nachvollziehen zu kommen. Also ich denke, das ist einfach wichtig. Das ist auch, wenn ich in der Organisation etwas verändern will. Es ist ein Prozess. Es ist nicht, wo ich sage, so, jetzt entscheide ich das und jetzt ist es so und fertig. Das ist es nicht.
Da sind einfach diese Geschichten auch immer sehr hilfreich und diese Bezüge zur Welt, um zu verstehen, warum es sich lohnt, sich anzustrengen. Also das mag ich im Buch dann auch immer sehr, sehr schön, dass dieses Erwachsenendenken hier im Vordergrund steht. Also ich weiß, jetzt kurzes Shoutout an meine Kollegin und Freundin Cordula Schneider. Sie wird dieses Buch lieben, wenn sie es liest, weil allein für das eine Kapitel die unsinnige Mindset-Debatte.
Ja, ich hab's geliebt. Ja.
Ist das nicht herrlich? Genau das ist der Punkt. Cordula redet sich da schon lange den Mund fusselig bei uns nach dem Motto, ja, ein Mindset ändert sich nicht durch außen. Sondern das ist immer was ganz Persönliches. Und irgendwo an einer ganz anderen Stelle, aber es passt dann auch dazu, schreibt sie dann so schön, lasst gefälligst die Menschen in Ruhe.
Ja, natürlich. Deswegen habe ich das vorher so ironisch angesprochen, den Menschen heil machen. Also es ist auch ein bisschen anmaßend, ne? Also
Ja.
wo ich denke, ja. Und es ist auch manchmal dieses zu persönliche in der Organisation. Es geht um die Wertschöpfung in der Organisation. Und ich denke, das ist der Fokus. Und dem darf man sich auch stellen.
Ja,
Und natürlich sind
und
Menschen, die Individuen sind drin, die wirken miteinander. Und klar darf man vielleicht Animositäten oder Gefühle manchmal auch mit oder muss man mit berücksichtigen, mit einnehmen, aber es ist nicht der Fokus. Also es ist das Kollektiv, es ist das System.
Ja, genau. Und ein Satz, den ich mir da rausgeschrieben habe, der da einfach so stark ist: Wir können nicht verbindlich festlegen, wie wir denken, wie wir miteinander handeln, aber sehr wohl. Und das ist dieser Schlüssel, sich über dieses gemeinsam Handeln, also das Buch heißt zwar gemeinsam denken, wirksam verändern, aber letztlich denken wir gemeinsam, um unser Handeln festzulegen, unser Miteinander zu bestimmen. Und zwar innerhalb dieses Systems. Und dem System ist es egal, was du zu Hause machst, ob du Kuchen backst oder irgendwelche anderen sportlichen, ehrenamtlichen Aktivitäten. Letztlich geht es darum, welche Wirksamkeit hat der Einzelne mit seiner Handlung im System und wie sind die Zusammenhänge?
Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil du jetzt gerade auch mit dem Denken und mit dem Wissen, so habe ich es gerade aufgenommen, weil du da gerade was erzählt hast. Und ich meine, mich zu erinnern, dass Stefanie in ihrem Buch und auch, sie war ja mal im Sokrates-Forum und hat auch da über ihr Buch gesprochen, dass sie den Fokus gerade sehr schnell auf Michel Foucault legt, weil er ja dieses Machtverständnis anders hat als Habermas jetzt zum Beispiel. Aber ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Philosophische abgleiten. Warum sage ich das? Weil Michel Foucault einen Satz hat, den Stefanie ab und zu mal hat fallen lassen. Und ich meine, dass es vielleicht gerade auch so ein bisschen ihr Fokus sein könnte. Deswegen bin ich so frei, ihn mal hier zu benennen, weil er passt auch wunderbar gerade zu dem, was du gesagt hast, Angela. Und zwar hat dieser Foucault mal gesagt, die Menschen wissen, was sie tun. Häufig wissen sie, warum sie tun, was sie tun. Was sie aber nicht wissen, ist, was ihr Tun tut. Das ist genau dieser, finde ich, der Punkt in Organisationen, dass wir natürlich schon wissen, was wir tun, wir Menschen. Deswegen lasst den Menschen auch in Ruhe. Aber dieses drüber nachdenken und jetzt in den Austausch, in den Diskurs zu kommen, warum tun wir das? Beziehungsweise was tut das, was wir tun?
Ja. Und das ist, also ich weiß nicht, ob der Satz, ich glaube, das Zitat ist sogar in dem Buch, kann ich jetzt aber auch nicht ganz 100% nachvollziehen. Aber es sind mehrere solche Sätze drin, wo dann immer, ich liebe das ja in all diesen Büchern, wenn da so ein Denksatz drin steht, wo ich einfach auch der stoppt mich immer, ne? Dann sitze ich immer auch gern bewundernd vor diesem Satz. Denke, welcher kluge Mensch, also ich bewundere sowas. Dann sitze ich da wirklich gerne immer davor. Dann lege ich das Buch auf zur Seite und dann lasse ich mir so einen Satz immer auf der Zunge zergehen. Also,
Ja,
und da
weil.
hat sie auch sehr viele schöne solche Sätze drin. Also insofern.
Ja, es sind die Sätze, es ist ihre kurze Zusammenfassung, die du vorher schon auch angesprochen hast, diese Erkenntnisse in Kurzform, glaube ich, so nennt sie. Das sind immer so
Ja,
rote,
ja.
umrandete Kastel, die sie am Ende jedes Kapitels hat, was es nochmal so auf den Punkt bringt. Sehr schön. Die Zeichnung natürlich, also ich finde die Illustrationen einfach auch sehr, sehr gelungen. Wie heißt die Illustratorin nochmal? Sandra Schulze, meine ich, heißt sie, ne? Also die
Okay,
kann
ja,
einfach
genau.
schön illustrieren. Ja, Sandra Schulze, genau heißt sie ja. Und hat einfach diese Ameise schön illustriert. Und genau ein Beispiel, was du jetzt auch gesagt hast, wenn sie dann den Text und die Illustration miteinander verbindet, weil dieses Analysieren, wo Stefanie ja auch drauf eingeht, wir analysieren manches bis ins kleinste Detail und dann haben wir einzelne Teile. Und da hat die Sandra Schulze dann auf einmal die Ameise auseinandergenommen. Da hast du dann diese sechs Beinchen, Körperchen, Kopf, ne, Popo und so Sachen. Ne? Und wo dann Stefanie auch sagt, ja, und dann haben wir die Einzelteile und dann, wie geht's weiter? Also so, das ist eher dieses Synthet, also dieses, dass man auf die, wie sagt sie, auf die Synthese ist es nicht, synthetisches, nee, Synthese, auf die Synthese
Die
zu gucken, dass
Synthese,
man eben
ja.
das, ja genau, das eben noch mit einbeziehen. Und das finde ich, da ist eben Wort und Bild auch wunderbar im Austausch zueinander. Also deswegen ist es auch so kurzweilig, denke ich. Und dann eben auch so Sätze, die du jetzt auch angesprochen hast, Zitate von anderen Menschen, von großen Denkern. Und was es dann auch wichtig und für mich interessant macht, ist, dass sie verschiedene Modelle und Schulen mit reinbringt. Also sie hat ja auch David Bohm mit drin oder Heinz von Förster oder sowas. Also sie hat wirklich die ganz großen, ob sie jetzt Kybernetiker sind oder Konstruktivisten oder Systemiker oder sowas, sie nimmt alles mit rein und sagt nicht, das eine ist richtig, das andere ist falsch, sondern ich habe den Eindruck, sie geht in ihrem Buch auch wieder dieses sowohl als auch, aber versucht auch dieses vielleicht kritische Denken komplex so zu gestalten, dass ihr euch verschiedene Modelle mit anschaut. Das ist auch die Komplexität widerspiegelt.
Ja, und es passt ja auch zu Ihrem Ansatz grundsätzlich in dem Buch der Reflexion, der ernst gemeinten Reflexion, dass man eben nicht draufschaut und die erste Erklärung ist die, die jetzt, die wir als gültig ansehen, sondern dieses ständige Hinterfragen, nichts für gesetzt nehmen. Und das gilt ja für diese ganzen, auch natürlich super klugen Köpfe, die ganz tolle Weltanschauungen entwickelt haben. Und trotzdem gilt keine für sich als, das ist jetzt die einzig glücklich Wahrmachende, weil dann wären wir in der Religion. Und da bringt sie dann eben passenderweise, welcher Ansatz von welchem klugen Kopf passt an der Stelle, wo kann man sich immer die spannendsten Sachen auch rausziehen und was heißt es dann für uns und wenn das für dich nicht passt, dann guck mal auf eine andere Stelle. Du findest dann ja auch immer gute Ansätze und nur weil wir bei diesen klugen Sätzen sind, der in dem Zusammenhang auch immer noch mal eine Rolle spielt. Also genau dieses, wenn wir Change wollen und machen dann ein Schulungsprogramm draus. Sie räumt ja auch wunderbar mit diesen Mythen des Change Management auf. Also der Schlag auf Kotter, auf Philipp Kotter. Ich habe mich totgelacht, großartig. Und dann hat sie den Satz, habe ich mir mit 25 Ausrufezeichen markiert. All diese Ansätze. Beschule die Menschen, dann ändert sich das Ganze. Ist immer noch populär in vielen Organisationen, das ändert aber nichts an seiner Unwirksamkeit.
Ja, wunderbar. Bringt schön auf den Punkt, ja.
Genau.
Ich habe an Ihrem.
Nee, ich will unbedingt noch über das Menschenbild mit dir reden. Das hat mich geflasht im Sinne von, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass es das Menschenbild ist, an dem wir arbeiten und nicht am Menschen.
Da müsstest du mir jetzt ganz kurz nochmal auf die Sprünge helfen. Ich glaube, da habe ich jetzt gerade den Zugang nicht. Wie meinst du das
Ja.
jetzt?
Ja, und zwar, wenn wir etwas verändern wollen in unserem Unternehmen, wenn wir als Führungskraft auf die Mitarbeiter gucken, dann sagen wir ja, ja, wir gucken uns die einzelnen Menschen an und wie ticken die und wie können wir die beeinflussen oder wie können wir die zur Veränderung mit einbeziehen und so weiter. Und da sagt sie, nee, so ist es nicht, weil all dieser Betrachtungsweise liegt immer dein persönliches Menschenbild zugrunde. Und je nachdem, mit welchem Menschenbild du auf die Welt guckst, so dieses, wie es in den Wald reinruft, schallt's zurück, wirst du auch Ergebnisse erzielen oder Arten von Veränderungen. Und da sich einfach klar zu machen, hey, ich habe irgendeine Ansicht, warte mal, warte, muss ich jetzt auch einmal kurz gucken. Ja, natürlich, jeder Chef sagt ja, natürlich habe ich ein positives Bild über Menschen. Und wenn Führungskräfte gefragt werden in so Umfragen, dann sind sie immer die tollsten und die besten. Und dann schreibt sie noch immer, naja, aber gerade wenn es um Veränderung, Partizipation und Auseinandersetzung geht, denken doch einige eher an Pflegestufe 1 für ihre Mitarbeitenden als an erwachsene, intelligente Menschen. Und das muss ich jetzt auch gestehen, das ist mir jetzt auch ein paar Mal begegnet, jetzt bei unserer Definite-Runde, wenn dann zum Beispiel gefragt wird, naja, wie soll man das unseren Mitarbeitern denn sagen, dass es nicht um das Individuum geht, sondern um Leistung? Da denke ich mir, okay, wir sind erwachsen, wir sollten wissen, dass wenn wir Gehalt erwarten, dass wir eine Leistung bringen müssen. Und durch dieses Ganze, auch jetzt New Work und alles dreht sich um den Menschen, auch im Unternehmen hat sich so ein bisschen die Wahrnehmung aus meiner Sicht verschoben, im Sinne von, der Mensch kommt zuerst mit all seinen Bedürfnissen und dass der da gut behandelt wird im Unternehmen, überhaupt keine Frage. Aber die Leistung dann zu vernachlässigen und zu sagen, na ja, ob du jetzt gut bist in deinem Job oder nicht, ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, du bist im Bällebad gut aufgehoben. Dann stimmt was nicht. Und da auch noch mal dieses, was für ein Menschenbild habe ich und wie gucke ich auf mich natürlich und meine Mitarbeiter? Und was traue ich denen zu? Und das kommt im Buch ja auch immer wieder, dieses, du musst den Leuten auch mal was zumuten.
Und zutrauen. Also ja.
Ja.
Ja, also jetzt weiß ich, was du vorschlagst, stand ich so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich glaube, es kommt aus Ihrem Buch auch der Satz raus, wir bekommen das Verhalten, das wir erwarten. Und ich denke, das ist so, wenn du dein Menschenbild offen hast und vielleicht dir dessen bewusst bist, dass es deine Wahrnehmung im Moment ist und dass deine Wahrnehmung A nicht die Wirklichkeit sein muss und schon gar nicht das reale, wirkliche gegenüber, ja, sondern dass es einfach ein Bild ist, was du momentan hast und dass dieses Bild dich wiederum konditioniert und dann auch dein Verhalten konditioniert und somit formt sich dann das Menschenbild, aber du bist derjenige, der es geformt hat. Und dass du dir dessen einfach bewusst bist und dass dann so Sätze sind wie zum Beispiel, das können meine Leute nicht oder das haben wir noch nie so gemacht, das wollen wir auch nie machen. Das ist so typisch, ne? Dass man dieses, das interessiert meine Mitarbeiter doch auch gar nicht, dass das vielleicht auch mehr über dich selbst aussagt als über deine Mitarbeiter selber. War das nicht Paul Watzlawick, der mal gesagt hat, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul?
Würde
Das
auf
ist
alle
doch,
Fälle passen.
ja, also
Genau.
dieser Ausspruch fällt mir da im Moment jetzt gerade
Ja.
ein. Und sie hat auch, glaube ich, im Buch dazu ein tolles Bild mit drin, wo so tatsächlich ein Mensch im Bild ist, also so ein ja, das Geschlechtsteil ist dann mit so einem schwarzen Balken drin und das ist so ein Bild und dann zeigt man so das Menschenbild, wie er sich formt. Das ist also dieses Verhalten und dann wieder, wie ich mich gegenüber ihm verhalte und dann formt es wieder das Verhalten, wie er sich praktisch dann auch für mich dann verständlich gibt. Also ja, das ist interessant und ich denke, es ist auf jeden Fall auch wichtig, wie du gesagt hast, dass, wie es auch Stefanie immer wieder rausarbeitet, dass wir nicht an dem Menschen arbeiten dürfen, ihn heil machen müssen, weil das nicht nur anmaßend ist, sondern ich denke, die wenigsten sind wirklich Psychologen oder Psychiater und können das tatsächlich. Und selbst ob die es können, weiß ich manchmal auch schon nicht. Aber dass wir einfach den Menschen bei sich lassen und dann im Großen und Ganzen schauen, dass eben es etwas Größeres ist. Deswegen spricht sie auch von Konversation. Also sie spricht ja nicht nur von Kommunikation, sondern sie spricht ja von Konversation im Team oder in der Organisation. Und dass wir durch diesen Diskurs und durch die Konversation, die nicht ganz so groß gefasst ist wie die Kommunikation, eben etwas verändern können und den Prozess anstoßen und ja, vielleicht unterstützen können zusammen.
Ja. Hast du im ersten Teil noch was? Weil ich finde, wir könnten jetzt einfach mal auf den zweiten Teil gucken, wie ihr Lösungsansatz ausschaut.
Ja, was mir nur beim ersten noch als Abschluss vielleicht, was ich sagen möchte noch ist, sie hat so Don'ts und Do's bei der Komplexität. Die fand ich sehr schön, wo sie auch nochmal so in Stichpunkten sagt, also such nicht nach Helden oder versuch nicht irgendwie abzulenken oder irgendwelche Methoden rauszuarbeiten, wo du sagst, das machen wir jetzt so und so und dann packt man eine Methode an und zieht die dann von vorne bis hinten durch oder dieses lineare Denken, wo sie sagt, das wäre ein bisschen auch schlecht, also kontraproduktiv. Und dann diese Do's, also seid geduldig miteinander, geht Reflexion, 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 ja, was sie so anspricht, so dieses, schaut, was ist der Normalzustand und was ist vielleicht nicht der Normalzustand. Schaut auch diese negative und positive Feedbackschleife an, also forciert Diversität. Also das sind so diese Do's und Don'ts, die fand ich auch sehr schön, die sie am, glaube ich, fast am Ende dieses ersten Teils nochmal so als Zusammenfassung darstellt, wo ich gedacht habe, ja, das sind auch nochmal so Eckpunkte, wo man sich auch nochmal anschauen kann, was ist denn überhaupt Transparenz? Wie können wir sie vielleicht herstellen? Wie verstehen wir es bei uns in der Organisation? Wie wird es überhaupt gelebt? Also das fand ich sehr schön. Aber gerne können wir jetzt zum zweiten Teil übergehen, wie du gesagt hast, ja.
Genau. Und der zweite Teil beschreibt einfach RIDA, in diesem Akronym mit den vier Buchstaben, wie so ein organisationaler Diskurs ausschaut, welche Elemente der behält. Und vielleicht nochmal vorab, das fand ich nochmal sehr schön. Sie beginnt auch, glaub ich, damit, nochmal einfach zu unterscheiden, was ist denn Diskussion, Debatte, Dialog und Diskurs, weil da ja viel, sage ich mal, alles immer in einen Topf geworfen wird. Und das
Ja.
fand ich auch nochmal ganz hilfreich, einfach das für sich klar zu machen im Sinne von, dass eine Diskussion immer so eher das Entweder-Oder-Denken ist, ne? Wollen wir X oder Y? Und dann kommen da die To-Dos raus und würden was verabschieden. Und das fand ich nochmal sehr hilfreich, weil wir haben, wie gesagt, auch bei der Delfine-Tour dann über so Meetings gesprochen und wie man die so abhält. Und natürlich ist unser Credo auch, da müssen immer To-Dos rauskommen. Ja, wenn es um Ergebnis orientierte Meetings geht, ja. Aber im Unterschied eben, wenn du wirklich einen Diskurs willst, der Veränderungen bewirkt, dann muss das Ergebnis offen sein. Und das ist was, wo ich dann für mich auch nochmal überlegt habe, also für mich persönlich auch, das ist das Schwierigste, was ich, also die schwierigste Form von miteinander reden, ist für mich tatsächlich das Ergebnis offene, weil ich gehe ja selber immer mit einem, das und das könnte man ja machen und die Idee und jenes. Wahnsinn, sich da mal nochmal auch wieder zu reflektieren und zu überlegen, Wie fähig bin ich überhaupt, dann in einen Diskurs zu gehen, wo ich sage, alles, was gesagt wird, ich weiß noch nicht, was hinten rauskommt.
Das war für mich jetzt nicht ganz so überraschend. Ich bin als Mediatorin ja auch tätig und an Mediation gehe ich ständig so ran, dass die ergebnisoffen sein müssen. Weil du einfach etwas erarbeitest in der Mediation, das ist auch eine Art Prozess dann, und dann muss hinten das rauskommen, was halt rauskommt. Also das kann nicht von vornherein schon fest sein. Und ich meine, sie hat auch irgendwo in ihrem Buch geschrieben, und das sage ich gerne auch in Mediationen, das so sinngemäß, wir sollten nicht unbedingt alles glauben, was wir tatsächlich denken. Ja. Also das, ich denke jetzt schon, deswegen neu zu dem Exkurs, wo du gesagt hast, Denken, Dialog, Diskurs, Debatte, das gehört einfach mit dazu. Unser Denken gehört einfach mit dazu. Komisch, alle Worte fangen mit D an. Dialog, Debatte, Diskurs, Denken. Hat es jetzt, will das, es war jetzt vielleicht blöd. Lassen wir es weg. Du kannst ja ausschneiden, wenn du es willst.
Das ist dann ein Quadruple D irgendwas gemacht. Aber
Ja,
weil
genau.
ich gerade hier in meinen Aufzeichnungen sehe, ein schöner Spruch, der ist von David Bohm: Das Denken bewirkt etwas, sagt aber, ich war es nicht.
Ja, ist das nicht herrlich? Ist wunderbar. Ja, ganz kurz, vielleicht sollten wir für die Hörer noch ganz kurz diese Reader-Methode, diesen Rider-Loop oder Reader-Loop erklären. Das R steht für Reflect, das I steht für Irritate und das D für Declare und A für oder A für Agree. Und deswegen Loop auch, weil es, denke ich, dieses Kreisende eben ist. Wenn du bei einem bestimmten Punkt bist, kann man auch wieder zu einem anderen zurückkommen oder wieder, wenn du am Ende bist, kommst du wieder an den Anfang. Also deswegen auch Loop.
Ja, also es ist immer eine Schleife. Und bei Reflect, das kommt im ersten Teil aber auch immer wieder vor, ist es nochmal auch die Klarstellung, reflektieren ist was anderes als Feedback. Und reflektieren dient dazu, das war auch nochmal für mich eine wichtige Erkenntnis, Lernen ist, wenn sich Handeln verändert. Wenn ich Feedback gebe, dann sage ich ja dir, liebe Claudia, ich sehe mal dieses und jenes habe ich bei dir bemerkt. Ich sag dir dann irgendwie, gebe dir Tipps dazu, ob du das machst oder nicht, ob du das annimmst oder nicht, ist ja dann wieder dir überlassen. Und wenn du weitermachst wie bisher, habe ich dir zwar Feedback gegeben, aber wir haben nicht reflektiert und du hast nicht gelernt. Oder wir haben nicht gelernt, also sich klar zu machen. Und da hat sie auch im Buch wieder so ganz schöne, diese einfache Lernschleife und die doppelte Lernschleife. Liebe Grüße an Claudia, Conny Hatula an der Stelle. Für die kann ich das auch sehr empfehlen, eben hinzugucken, hey, was haben wir denn hier für Handlungsschleifen durch Reflexion und wann überhaupt haben wir dann Veränderung bewirkt? Und das ist in diesem Reflect-Teil, erklärt sie das sehr schön, was dazu alles dazugehört.
Ja, dieses Reflektieren am praktischen Diskurs, ne? Also wenn sie sagt, was wird, ja, genau, ja, Punkt, kann man so lassen.
Da, bestes Beispiel an der Stelle noch Geschichte. Ich habe wirklich gelacht, aber im besten Sinne, als sie mit der Geschichte anfängt. Sie hat mal mit einem Unternehmen in einem Gym einen Workshop gemacht. Und also in einem Fitnessstudio. Die
Ja.
Idee finde ich schon wieder so großartig. Das muss ich
Ja,
mir auch
das ist dann
nochmal
auch,
überlegen.
ja, das sind diese Schmunzler. Du fragst ja manchmal in deinen Podcasts auch, was besonders einem ja gut gefallen hat am Buch oder was einen vielleicht zum Lachen gebracht. Und das sind solche Momente. Das ist aber typisch, Stefanie, dieses Witzige, dieses, ich würde jetzt mal ganz unschön, furztrockene, wo sie dann Dinge rüberbringt und du bist dann im Lesen und denkst, halt, habe ich das jetzt wirklich gelesen? Du liest es nochmal und dann musst du herzhaft lachen, weil du denkst, stell dir das mal bildlich vor und dann kriegst du auf einmal ein Kopfkino und das ist dann während dem Lesen und dann musst du auch wirklich, das ist dann bei mir der Moment, wo ich das Buch erstmal weglesen muss, weil ich einen Lachflash habe, weil ich dann aber auch an sie in einem anderen Kontext vielleicht denke, weil sie ist ja auch als Comedian tätig. Sie ist also auch so ein vielschichtiger Mensch und so interessiert und auch, also ich nehme sie als sehr, sehr intelligent und auch offen und warmherzig wahr. Also ich habe von ihr ein sehr, sehr positives Menschenbild. Und ja, ich finde, das spiegelt sich in diesem Buch einfach wieder. Also wenn du es liest, meine ich so, dass man schon Stefanie so rauslesen kann, auch ihre Art, wie sie mit den Menschen umgeht und wie sie auch denkt. Ja. Und das mit dem Gym, das stimmt. Das war, hatte ich schon wieder ganz vergessen. Ja, du hast recht.
Nee, genau. Aber auch so ging es mir wie dir. Ich lese es und denke mir, Die meint es jetzt nicht wirklich ernst. Da steht jetzt
Ja.
nicht Jim im wörtlichen Sinne. Ich dachte, das ist jetzt irgendein
Ja.
Wortbild für irgendwas anderes. Und dann, ja, und dann sind wir da in diesem Fitnessstudio. Und sie schreibt
Ja.
dann nicht nur, ich erspare Ihnen jetzt die Reaktion der Teilnehmer im ersten Moment, die Beschreibung dazu, sondern nur, was dann halt rausgekommen ist. Fand ich irgendwie sehr. Und das aber, nicht aber, sondern es führt ja, also dieser Gedanke führt ja tatsächlich zum Punkt 2, zum Irritate. Weil es bei dem Diskurs auch erst auch oder überhaupt bei Veränderung, das finde ich ist auch noch mal so ein wichtiger Gedanke, bei Veränderung geht es immer darum, das ist ein Störelement. Du schüttelst, du nimmst die Menschen und schüttelst sie erstmal und packst sie bei den Beinen und hängst sie kopfüber erstmal hin. Veränderung ist immer mit Irritation verbunden, mit unangenehmen Gefühlen, mit ich will das nicht und so weiter. Und deswegen muss ich aber in die Irritation gehen und darf nicht so. Und das ist immer dieser, sagen wir im Nachhinein, ich bin ja auch so ein Kick-off-Mensch, also ich mache ja Kick-off-Meetings bei an manchen Stellen in Kanzleien, wo ich mir denke, ja, man muss nicht immer in dieses, es wird so toll und Begeisterung und ja, und jetzt Chaka und hin und her. Du musst im Gegenteil, musst du sagen, hey, kommt her, jetzt machen wir hier mal, jetzt störe ich euer Weltbild mal so richtig und stell das auf den Kopf, damit überhaupt was passiert bei den Menschen im Kopf. Finde ich sehr gut.
Ja, weil dadurch einfach dieses kritische Denken auch angeregt wird durch die Irritation, ja. Oder Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, dass man das mal so mal dann auch nochmal reflektieren kann, weil man eben kulturelle Empathie dadurch auch fördern kann durch diese Irritation.
Ja.
Ja.
Und das fand ich sehr spannend. Sie bringt dann auch eine Auswahl von, sie nennt es Denkrahmen erweitern Interventionen. Da kommen viele Sachen, die kenne ich aus den Liberating Structures, finde ich super spannend. Was für mich, also da hat es mich echt geflasht, neu war, kannte ich noch nicht, ist diese Red Team Defense von dem französischen Militär. Ich weiß nicht, ob du dir die Webseite angeguckt hast.
Nee, das habe ich jetzt nicht gemacht.
Also dadurch, dass ich ja mich mit diesem Zukunftsforschungsthema auseinandersetze, habe ich das mit gruseliger Begeisterung angesehen. Tatsächlich gibt es, und es gab es vom amerikanischen Verteidigungsministerium auch. Trump hat es allerdings eingestellt, hat sie hier geschrieben. Es ist eine Webseite, da schreiben Science-Fiction-Autoren Kriegsszenarien der Zukunft. Und es dient dem französischen Verteidigungsministerium, um sich auf Eventualitäten einzustellen in der Zukunft. Und diese Szenarien sind so entsetzlich erschreckend. Kannst du dir mal draufschauen auf die Seite. Kampf um den Mond zum Beispiel. Oder es gibt du kriegst hinten in den Nacken so ein Chip eingestellt und dann gehörst du zur fluiden Armee. Du kannst immer rein oder so. Ganz, also, aber trotzdem, sowas ist natürlich jetzt für ein Verteidigungsministerium wichtig, damit eben Eventualitäten gedacht werden können, damit da irgendwie im Kopf was passiert und Veränderung überhaupt angestoßen und ermöglicht wird. Sehr spannend, sich das mal anzuschauen unter diesem Gesichtspunkt und dann eben auch in diesen Denkrahmen erweitern Interventionen kommen dann halt andere noch, die Disney-Methode, so klassische Geschichten, Science-Fiction und der Tweets, also sehr gute Anregungen.
Ja, das hat mir, also das mit, was du mir jetzt gesagt hast, mit diesen Kriegsszenarien oder mit den Zukunftsszenarien, boah, das ist ja richtig spooky, boah, muss ich mir mal anschauen, aber es ist
Und
wirklich,
die Webseite ist auch so reell. Also so, du
boah.
liest es und wenn da nicht Science Fiction stehen würde, denkst du, oh meine Güte, das ist wie bei
Ja,
damals,
ja.
gab es auch dieses Hörspiel George Orwell,
Ja.
wo die Leute geglaubt haben, ui, jetzt sind die Alien wirklich da. So ungefähr fühlst du dich, wenn du auf diese Seite guckst.
Okay, ich weiß noch nicht, ob ich es mir dann anschauen möchte, aber es war jetzt schon mal ein guter Impuls. Dankeschön dafür.
Genau. So, dritter Bereich ist dann das Declare. Sich anzugucken, wie wir jetzt na gar noch nicht Lösungen, das ist ja das Falsche an der Stelle, sondern einfach so Denkmöglichkeiten, was gilt für uns, was wollen wir uns, da kommt irgendwo, sorry, wenn ich jetzt wieder hier irgendwo ganz anders hinspringe, dieses Wichtige, Wir brauchen nicht Regeln, sondern in komplexen Systemen braucht es Prinzipien. Welche Leitplanken haben wir, damit wir uns innerhalb dieser Prinzipien individuelle Entscheidungen, die eben fürs Unternehmen die besten sind, treffen können. Und das verstehe ich ein bisschen bei diesem Declare, dass man sich dann über diese Inhalte, über diese Leitplanken verständigt. Okay, wir sind noch bei Declare. Im Sinne von, da, also bei Declare hat es mich ein paar Mal aus der Kurve geschmissen, muss ich sagen, weil da kommen diese Paradoxien innerhalb der Unternehmen. Und wenn es um Paradoxien geht, dann macht es bei mir einen Knoten im Kopf. Und
Ja,
ich versteh sie einfach nicht mehr.
ich kann es nachvollziehen, weil es wirkt ein bisschen spooky auf einen, dieses soziale Wahrheit oder wie hat sie es auch genannt, radikaler Respekt, wo ich denke, wow, das sind jetzt Worte, wo ich sage, das ist für mich nicht immer so leicht greifbar, ja. Aber ich denke, was sie so meint, ist diesen Change zu organisieren, beziehungsweise sich manchem vielleicht eher bewusst zu werden. So habe ich es aufgefasst.
Ja.
Aber es stimmt, es ist manchmal ja nicht ganz konkret greifbar, es ist vielleicht etwas schwammig, aber ich glaube, dass sie das auch so haben möchte. Das ist ja, ja, ob sie es haben möchte, weiß ich nicht. Das ist ja ein Teil der Irritation, die zum Declare führt. Also ich denke, vielleicht ist es deswegen auch manchmal im Übergang etwas schwieriger. Ist ja auch ein Loop. Also ich denke, das ist es vielleicht auch wieder.
Und vielleicht, also wo ich das dann für mich so ein bisschen mir erschlossen habe, ist an der Stelle bei Declare ist, es gibt auch Widersprüche, die du einfach aushalten musst. Es gibt nicht die eine Lösung, die auf alles dann trifft und funktioniert, sondern es gibt auch sich ausschließende Erwartungen, die gleichzeitig auftreten. Und dann muss ich halt gucken. Dann sind wir beim vierten, beim Agree wieder, welche Prinzipien sollen bei uns gelten, damit wir jetzt zu einem Entschluss, zu einer Entscheidung kommen. Und das ist das, was die Claire so ein bisschen sperrig macht vom Lesen her und auch vom Verständnis. Aber wenn man dann nochmal wieder, wie gesagt, wir reflektieren alles, drüber nachdenkt und dann sich im Loop natürlich befindet, dann kommt man da auch weiter an der Stelle.
Ja, ich denke, das ist auch so dieses nicht-lineare Denken oder dieses, dass etwas eben nicht vorhersehbar ist. Und das, was du angesprochen hast, diese Ambiguitätstoleranz, dass wir eben nicht immer die Sicherheit haben können, dass etwas so ist, wie es uns scheint, ja, wie wir es vielleicht auch verstehen, und dass eben die Dinge ungeordnet sind. Deswegen ist es ja auch komplex. So.
Ja, genau. Und das ist dann eben genau der vierte Punkt, dieses Agree, dass man sich nicht auf wir haben jetzt eine Lösung einigt, sondern wir haben einen Handlungsspielraum, den wir uns geben. Wir haben festgelegt, das schreibt sie nochmal beim Diskurs selber, wir haben festgelegt, was über das Was wird wie gesprochen und wer darf reden. Dass wir hier immer in diesem Diskurs uns befinden und dass der ja auch nicht aufhört, sondern wenn ich Veränderung ernst nehme, dass der eigentlich ein ständiger Begleiter des Unternehmens ist, und wo sich eben Menschen immer wieder finden und treffen und in diesem Reader Loop sich auseinandersetzen mit dem, was passiert gerade bei uns im Unternehmen. Ist das so, wie wir das brauchen, wie wir das wollen, wie wir ticken, wie funktionieren wir? Und das immer in Bewegung zu haben. Deswegen finde ich auch den Loop, diesen Schleifengedanken da nochmal so schön und so wichtig, den sie dann ja auch immer wieder aufzeigt.
Weil das bringt mich auch, also diesen Loop, den du jetzt angesprochen hast, oder dieses Agree, oder ja, dieses We agree to disagree, fällt mir da einfach ein, aber das ist jetzt nicht der Punkt genau, sondern was ich einfach sagen wollte, ist, sie sagt ja auch, wir reden manchmal nicht passend miteinander, weil wir verlernt haben oder es nie gekonnt haben, miteinander zu denken. Ja. Das ist dann auch, ich glaube, das könnte man sagen, ist vielleicht auch der Prozess, dass wir beim Agree da einsteigen, okay, wir haben diese Vereinbarung oder wir stimmen damit überein, dass es immer ein Weiter gibt, eine Weiterentwicklung und dass ein Change noch nie abgeschlossen sein kann, sondern dass es eben vielleicht zum Punkt jetzt ist und wir aber im Prozess weiter bleiben. Und sie sagte ja auch, dass diese Change-Arbeit, so habe ich sie verstanden, in kleineren Gruppen, die sich möglichst auch nicht kennen und dass die etwas erarbeiten gemeinsam und dass dann vielleicht bei dem Agree neue Gruppen gemischt werden, wenn dieser Loop nochmal neu angestoßen wird, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, jetzt werden die Gruppen neu zusammengesetzt, die im Team etwas erarbeiten.
Und da finde ich sehr schön, dann sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr rund, was jetzt das ganze Buch betrifft, dass sie zum Abschluss ja nochmal sagt, ja, also organisationaler Diskurs ist eben anders. Und ein anders heißt auch, da gibt es eben keinen Trainer und Coach oder Facilitator, wie die so schön heißen heutzutage, sondern wir gehen von einem Menschenbild, es sind Erwachsene aus, die denken, das normalen Denkens fähig sind und die auch miteinander sich mal treffen können. Und es muss eben, und es soll auch gar nicht moderiert werden. Und so, sie sagt dann, macht dann auch Vorschläge, wie das ablaufen kann, jetzt rein organisatorisch. Und so, wir so 90 Minuten und es gibt kein, und jetzt machen wir noch ein Check-in-Warm-up, Schnickschnack. Und noch irgendwelche Gamifizierung oder so. Nein, es ist ein ernstes Thema und es wird ernsthaft und intensiv besprochen, 90 Minuten. Und das kann man, da sind wir wieder bei, das kann man den Mitarbeitenden dann auch einfach mal zutrauen und nicht immer sagen, ja, das, also das hat mich auch schon nochmal zum Nachdenken gebracht im Sinne von, was für ein Menschenbild hast du, wenn du für alles einen Trainer holst? Beim
Wobei, das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, wir sind ja auch ein Homo Ludens, das heißt, wir sind ein spielender Mensch. Deswegen, ich glaube schon auch, dass auch der Diskurs, wenn es Spaß macht und wenn manches in einem spielerischen Charakter aufgefasst wird, dass dieser Diskurs dann auch leichter durchlebbar wird für uns Menschen. Das glaube ich schon. Und ich denke auch Facilitator, ja oder nein, da bin ich auch ein bisschen diese Struktur, die man vorgibt, zum Beispiel, ob das jetzt KI gesteuert ist oder du brauchst immer wer stellt denn dann die Fragen? Also ich meine, so ein bisschen, du kannst das ja rotieren machen, dass du nicht sagst, einer ist es immer dasselbe oder sowas, aber ich denke, im Team selbst glaube ich schon, dass du jemanden brauchst, der zumindest bei diesen 90 Minuten leitet, wenn du nicht vielleicht schon vorher eine KI-gestützte Bearbeitung oder sowas hat es ja. Und auch, was sie ja rausgearbeitet hat, die Führungskraft, die ja schon als Sponsor wichtig ist, um Entscheidungen fällen zu können. Also das denke ich ist einfach auch wichtig und das ist, da brauchst du dann, ob du das dann auch als Coach oder ja, weiß ich nicht, betrachtest, auf jeden Fall ist es jemand, der Entscheidungen fällt. Punkt. Was ich bei ihr auch schön fand, also was so meine Quintessenz daraus war, dass eben dieser organisationale Diskurs kein Rezept ist, sondern ein Instrument. Das fand ich also für mich auch nochmal. Du hast nicht Ingredients, die du zusammennimmst und dann kommt was raus, sondern es ist einfach, ja, vielleicht auch musikalisch zu verstehen, es ist ein Instrument, das kann auch falsch bespielt werden, das kann auch richtig bespielt werden, aber es ist auf jeden Fall, also sag mal, orchestriert werden darf es zusammen. Dass man vielleicht auch sagt, die Organisation ist wie ein Orchester und das darf orchestriert werden. Es darf aber auch mal eine Kakophonie sein. Also es muss nicht immer alles so harmonisch sein.
Ja, sehr gut. Und für alle Coaches und Trainer, die jetzt zuhören und Trainerinnen, ich meine jetzt nicht, dass ich bin ja auch eine, alle überflüssig sind, sondern dass es in diesem Zusammenhang, in diesem Wirkzusammenhang, organisationaler Diskurs, die Stefanie eben vorschlägt, dafür sollte man eben mal keinen Trainer nehmen. Genau aus diesem Grund, weil es eben nicht ein Hebelwirkungsmechanismus ist und für alle anderen Workshops, die gemacht werden in Unternehmen, ist so ein Trainer und eine Trainerin immer noch eine ganz tolle Bereicherung und bringt auch Ergebnisse. Also. Und Gamifizierung liebe ich sowieso, also ich könnte darauf nicht verzichten, was
Ja,
Spielerisches zu
ja,
nutzen.
also, ja, ja, also ich, ja, lassen wir es so stehen.
Sehr schön. Es ist so ein spannendes Buch und es war jetzt wirklich so schön, mit dir nochmal drüber zu reden und es zu vertiefen.
Ja, ich
Ich kann es
danke.
echt auch, so wie du, nur empfehlen, das zu lesen, sich das zuzutrauen, zuzumuten, dieses Buch. Es ist sehr erkenntnisreich, es ist sehr liebevoll gestaltet, hat wirklich ganz viele wundervolle Aha-Momente, die es liefert. Und also ich denke, oder für mich ist, bringt auch einfach nochmal einen neuen Blick aufs Unternehmen, auf seine eigene Wirksamkeit im Unternehmen und insofern sehr, sehr lohnenswert.
Ja. Was ich jetzt auch in dem Gespräch mit dir festgestellt habe, auch nochmal an der Stelle mal mein Dankeschön, dass ich mit dir darüber sprechen durfte. Es ist doch eine, schon eine Weile her, dass ich dieses Buch das letzte Mal gelesen habe. Und wir haben unseren Termin ja nochmal verschieben müssen, weil ich ja etwas erkrankt war und meine Stimme so, du hast es so schön geschrieben, wie Zara Leander sich angehört hat. Und wir wollten den Podcast dann nicht mit dieser etwas sonoren Stimme machen, zumal sie nach oben und nach unten einfach ihre ja, Aussetzer hatte. Deswegen ist es, glaube ich, schon schöner, dass wir heute den Podcast gemacht haben. Aber ich merke, wenn man etwas Distanz zum Buch hat, dann verschwimmt manches etwas. Also deswegen, ich glaube, ich darf es noch ein drittes Mal lesen.
Ja, sehr schön. In diesem Sinne wünsche ich dir dabei viel Freude und allen Hörerinnen und Hörern ebenfalls. Holt euch das Buch, begebt euch auf diese Reise, sie lohnt sich. In
Ja,
dem
es ist
Sinne.
ein tolles Denkabenteuer.
Genau. Danke, Claudia, für dieses
Danke.
wunderbare Gespräch. Bis denn. Ciao.
Ciao.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.